Brillen für Tornado-Opfer, die ihr Zuhause verloren haben, einen Impfstoff gegen Malaria finden, afghanische Geflüchtete, die sich in einer Amish-Stadt niederlassen, zum Jahresabschluss ein paar herzerwärmende Feiertagsgeschichten. Unsere Themen diese Woche. Hey guys, welcome to Amerika übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown.
And I'm Jennifer Bourguignon.
Hello everyone, heute ist die 21. Dezember. Das heißt, die Weihnachtswoche, es ist endlich soweit. Es ist immer gefühlt wie so eine lange Zeit und dann am Ende ist es immer so eine kurze Zeit, das so schnell vorbeiläuft und gibt es dann immer eine tausend Sachen am Ende in die letzten paar Tage, bevor Weihnachten zu schaffen, zu tun, zu schicken. Ja, wir haben auch Stichwort Weihnachtsgeschenke. Wendy und ich haben überlegt, irgendwas Besonderes für diese Woche, die Woche vor Weihnachten. In der letzten Zeit gab es viele Schlagzeilen, die vielleicht nicht so positiv waren, negativ. Vielleicht klangen wir auch manchmal negativ, als wir gesprochen haben über die Corona-Zahlen oder die Streit im Kongress oder Midterms nächstes Jahr oder was auch immer. Und wir haben gedacht, dass für diese Woche wollten wir ein Geschenk an unsere Zuhörer. Und es war nur positive Schlagzeilen, Geschichte, hoffnungsvolle Themen, die aus den USA kommen und warum es gibt einen Grund, viel Hoffnung zu haben. Insofern, wir fangen vielleicht, Wendy, an mit einem von den größten Themen des Jahres oder die letzten zwei Jahre, und das ist der Corona-Pandemie.
Ich finde, dass wir werden ganz viele Geschenke aus dieser Pandemie bekommen. Es ist vielleicht komisch, das zu sagen, besonders jetzt, wenn die Zahlen steigen so. Und zum Beispiel meine Familie aus London schafft es gar nicht, hierher zu kommen. Aber wenn man schaut auf Medizin und die Arbeit, man merkt schon, dass wir kommen aus dieser Pandemie komplett anders, als wir reingegangen sind. Und ich glaube, zugute. So, zum Beispiel, als ich neulich gehört habe, dass wir jetzt einen Malaria-Impfstoff haben. Endlich einen Malaria-Impfstoff haben. Das ist dann durch die World Health Organization jetzt zugelassen. Und jedes Jahr sterben 650.000 Menschen an Malaria. Davon die Hälfte sind Kinder unter 5 Jahren. Das ist ein richtig guter Beispiel. Nicht direkt bestimmt von die Pandemie, aber ich glaube, dieses Fokus auf Impfstoff hat das wahrscheinlich vorangetrieben. Die mRNA-Impfstoffe und diese Technologie rundum drum hat uns auch geholfen für einen Impfstoff für Borreliose. Bis jetzt hatten wir keins. Das ist noch nicht zugelassen, aber offenbar, es sieht richtig gut aus. Und ich glaube auch, wenn man auf die Arbeit schaut, es gab einen Widerstand gegen Experimente rund um die Büroarbeit vorher. Und jetzt haben wir flexible Arbeitszeiten. Du darfst fast von überall jetzt arbeiten. Alles ist vernetzter als vorher. Und dann auch dazu, wir haben Telemedizin. Endlich, ja? Wo es wirklich Sinn macht, mit jemandem zu sprechen, statt einen Termin zu vereinbaren und irgendwo hinzufahren müssen. Ich würde sagen auch, dass jetzt gibt es viel mehr Druck, die Internetzugang für alle zu schaffen. Schulen sind ähnlich dazu gedrängt, digitales Lernen anzunehmen und dabei dann für viele, viele Kinder, es macht Schulmöglichkeiten endlich möglich.
Das stimmt. Und ich stimme auch zu, wenn diese ich finde auch, dass die Malaria-Durchbruch ist so riesig, weil ich habe auch ein paar Jahre in Westafrika gelebt und ich habe dann jede Woche Mefloquine genommen, was ich glaube, man nimmt nicht mehr, weil es ist echt schädlich für die Gesundheit. Aber Aber das fand ich auch immer unglaublich, dass so viele Menschen waren richtig krank und sind daran gestorben. Aber es war nie eine Priorität, besonders von den Westen, von der Pharmaindustrie. Und dass jetzt irgendwas kommt, ich finde großartig. Und was ich auch finde, noch ein zu deiner Liste, wenn du sagst Telearbeit. Wir haben schon, glaube ich, in einer anderen Folge gesprochen über The Great Resignation. Das ist dieses Phänomen, wo jetzt in die Staaten viele Leute haben ihre Jobs gekündigt. Die haben einfach gesagt, meine Zeit ist wertvoll und was ich hier verdiene und meine Lebensqualität mit diesem Job, es reicht nicht. Ich will mehr. Und haben dann entschieden, was anderes zu suchen, haben entschieden, vielleicht einen anderen Lifestyle zu leben, wo die also eine bessere Balance finden kann. Ich finde es auch positiv, dass Leute sagen, hey, was macht mich wirklich glücklich? Ich mache was für mich.
Es gibt auch einen anderen Beruf, das sich komplett neu denken musste. Und das ist Santa Claus. In den USA, es gibt viele, viele Santa Claus, die kleiden sich als Santa Claus während dieser Weihnachtszeit. Und die sitzen normalerweise überall in die Einkaufszentrum oder auf einer Main Street Promenade und die begrüßen die Kinder und die Kinder dürfen auf dem Schoß sitzen und dann ihre Wünsche äußern. Jetzt in dieser Corona-Zeit natürlich findet das gar nicht mehr statt. Der allerberühmteste von Santa Clauses in den USA heißt Ed Taylor und er wohnt in Oregon. Er hat ein Worldwide Claus Convergence gesammelt mit Hunderte von Santa Clauses per Zoom. Und das Thema war, wie schaffen wir Santa Claus online? Was die gemacht haben, die haben zum Beispiel entwickelt ein Greenscreen, das man im Hintergrund stellen könnte. Man kann sich verkleiden als Santa Claus, aber dann dahinter gab ein großes Raum mit Kaminfeuer und Schnee, das man in den Fenster gesehen hatte. Und jetzt, die sind viel produktiver als Santa Claus, weil die Eltern mussten einen Brief schicken zuerst oder ein E-Mail schicken, sagen, hier ist mein Kind und mein Kind will diese Sachen und die sind die Themen, dass man ansprechen kann. Insofern, die Santa Clauses sind viel schlauer jetzt. Die Santa Claus weiß alles, ja. Und, und zum Beispiel Ed Taylor sagte, dass vorher er würde vielleicht im Jahr 200 Visiten dann schaffen. Und jetzt schaffte er über 550, jeweils 12 Minuten lang, wo richtig intensive Gespräche mit Kindern und Insider-Wissen von den Eltern. Und es gibt auch immer noch in Michigan, falls jemand Interesse hat in eine große, lange Bart selber hat, ist eine Schule. Und das heißt die Charles W. Howard Santa Claus School in Michigan seit 85 Jahren. Das zeigt, wie die Amerikaner sich diese Tradition dann begrüßen.
Das klingt mehr wie ein Netflix-Film, Wendy, also die Santa Claus-Schule. Es gibt auch, was wir machen jedes Jahr, ein Santa-Tracker. Für Leute, die das nicht kennen, wir Amerikaner, wir feiern am 25., nicht am 24., weil auch am 24. in der Nacht kommt Santa Claus und kommt von der Nordpol und geht um der Welt herum und bringt die Geschenke. Und es gibt von, es heißt NORAD, ich glaube, es ist norad.com oder wir können das in die Shownotes linken, wo man kann auf diese Website gehen und sehen dann genau, wo Santa Claus ist in diesem Moment. Und wir gucken das immer am Heiligabend an. Wenn wir in Deutschland sind, dann ist es immer so irgendwann zwischen 11 und 12. Und dann, wenn die Kinder noch nicht ins Bett sind, dann ist es so, komm her, schon in Russland, alle ins Bett, er ist gleich hier, komm schnell. Und dann laufen die Kinder schnell ins Bett, bevor Santa kommt, sodass die tief in Schlaf sind, sodass er nicht vorbeifliegt, weil er kommt nicht zu Hause, wo die Kinder immer noch wach sind. Nur wenn die Kinder schlafen. Gut und brav.
Well done, Jennifer.
Ja.
Also, aus der Pandemie viele gute Sachen. Wir haben viel dieses letztes Jahr über Politik gesprochen und gibt's viel Mist da und Chaos. Aber ich sehe auch ein paar helle Punkte, kann man sagen. Eins und wahrscheinlich die allerwichtigste ist die Wahlbeteiligung. Ist, glaube ich, auf ein Hoch gekommen, besonders unterhalb die jungen Leute und die nicht weiße Leute. Ich glaube, das zeigt etwas Gutes für uns in die Zukunft, weil die sind arrangiert und nur damit dann schaffen wir was die meisten in den USA haben wollen. Es gibt auch ein paar richtig gute, normale, vernünftige Republikaner. Zum Beispiel Liz Cheney. Wir reden ganz oft über Liz Cheney. Sie sitzt auf diesem Ausschuss für die 6. Januar Erstürmung des Kapitols in den Repräsentantenhaus. Und das ist eine starke Frau mit starker Moral, klarer Sprache und sie steht für etwas. Ich bewundere sie. Und wir haben auch Glenn Youngkin gesehen in Virginia, Gouverneur. Und er hat mit einem sehr standard, normaler, republikanischen Auftritt hat er gewonnen. So nicht unbedingt extrem. Und ja, so das gibt mir ein bisschen Hoffnung.
Ich sehe das auch in der Politik, Wendy, wenn wir überlegen, dass dieses Jahr ist im August, sind die Taliban zurück reinmarschiert in Kabul und die Amerikaner sind raus für das erste Mal in 20 Jahren von Afghanistan. Die haben die Truppenabzug dieses Jahr. Viele Afghaner haben das nicht geschafft, raus aus Kabul zu kommen, aber für die, die das geschafft haben, gab die Geschichte von einer Kirche in Phoenix, Arizona in den USA, die Desert Springs Bible Church. Wenn wir reden über die Politik, eine Geschichte über diese große Stadt in Arizona und wie die waren dann bereit, viele afghanische Geflüchtete zu willkommen und einzunehmen. Und der Leiter der Kirche, Caleb Campbell, hat gesagt, das war das erste Mal, dass er hat gesehen, also weil die Parishioners, die Leute, die in die Kirche, die kommen, sind sehr divers. Es gibt also die Demokraten, die Republikaner, es gibt die sehr rechts, die sehr links und manchmal ist das ein bisschen stressig. Es gibt also eine schlechte Energie, weil die einander nicht verstehen. Es ist schwierig, aber er hat gesagt, für das erste Mal seit einer langen Zeit hat er das Gefühl, dass es gibt ein Thema, das hat alles zusammengebracht. Und das war die Afghaner, Geflüchtete, die kommen nach Phoenix und was die Leute in Phoenix tun könnte, die so willkommen, wie sie helfen könnte, wo die runterkommen könnte, weil beide Seiten haben gesagt, dass die sind Afghaner, die haben unser Land geholfen und die haben es verdient, dass wir dann die helfen. Also das war ein kleiner, wie du gesagt, Hellpunkt und diese Situation, ein Thema, das hat alles zusammengebracht. Und Stichwort Afghanistan, es gab auch, das war für mich auch ein Hoch- und Tiefpunkt des Jahres. Wir haben schon viel darüber gesprochen, was ist passiert. Also wir haben alle gesehen, diese Bilder von der Flughafen in Kabul und wie Leute haben versucht, wegzufliegen, hatten Angst um ihr Leben, als der Taliban wieder reingekommen sind, dass die haben für die Amerikaner oder für die Europäer gearbeitet und hatten Angst um ihr Leben und das Leben ihrer Familie. Also ich habe für 2 Wochen mit jeder andere, die ich kenne, die hat in Afghanistan gelebt und gearbeitet, haben versucht, Leute zu erreichen, Fliege, Sitzplätze zu finden, Erlaubnis zu bekommen und so weiter. Und die größte Teil war unerfolgreich, muss ich leider sagen. Aber es gab ein paar Geschichten, wo ich habe auch ein bisschen mitgeholfen, wo wir haben zum Beispiel einen Mann hier in Hamburg, ich nenne ihn Said, und hat seine Frau und 2 Kinder in Kabul. Und wir haben dann durch eine Kette von Freunden eine Erlaubnis bekommen für seine Frau und 2 Kinder. Und die haben das dann geschafft, raus von Afghanistan zu kommen. Und die Familie ist jetzt wieder zusammen. Und das war auf jeden Fall ein Hochpunkt. Und auch ein paar andere, die wir nicht rausholen könnten, aber besonders ein Frau und ihre Familie. Und ich habe durch Freunde von Freunden, die mich geholfen haben, einen Platz in ein, was heißt Safe House, weil die Taliban hat sie verfolgt in Kabul und sie war dann jeden anderen Tag bei anderen Freunde oder Familie und hat endlich einen Platz in ein Safe House bekommen, wo sie dann mindestens für die nächste Zeit leben kann und in Sicherheit und nicht so viel Angst um ihr Leben und das um ihre Familie haben. Und das war schon eine sehr kleiner Erfolg in die Geschichte. Es geht weiter, also es ist noch nicht zu Ende. Also man hört diese kleine Geschichte, die gibt man ein bisschen Hoffnung.
Ja, es war nicht selbstverständlich, dass die Amerikaner ihre Ärmel öffnen würden für alle diese Geflüchtete aus Afghanistan. Aber ich habe 3 Kleinstädte jetzt gefunden, wo solche Leute herzlich willkommen sind. Die haben nicht die meisten angenommen, aber die haben die meisten Geflüchtete pro Kopf als alle anderen US-Städte. Eins ist Lancaster, Pennsylvania. Und das ist Amish.
Das ist bekannt für seine große Amish-Community, oder?
Ja, genau. Und die sind, Lancaster, Pennsylvania ist gegründet von Mennoniten, die aus Europa kamen in 1740. Und so, die haben eine lange Geschichte von geflüchteten Menschen. Die haben viele ukrainische nach dem Zweiten Weltkrieg angenommen, viele aus Vietnam, Somalien, Syrien, auch ethnische Gruppen aus Karen in Myanmar. Neulich. Aber die haben sich auch aus dem Fenster gelegt für viele Leute aus Afghanistan. Und die bieten solche Sachen wie Abendessen-Austausch an, wo du bezahlen musst, um Abendessen mit einer geflüchteten Familie zu verbringen. Und die teilen das auch auf, sodass zum Beispiel du bringst jemanden mit, der niemals eine geflüchtete Mensch kennengelernt hat, zum Beispiel. So, die benutzen das als Weg, diese Angst vor anderen dann zu überwinden. Die haben auch Mentorenprogramme und ist offenbar super, super erfolgreich. Die zweite, das ich gefunden habe, ist Bowling Green, Kentucky. Das ist ein Unistadt. 13% von den Einwohnern waren im Ausland geboren. Und rund um diese kleine Stadt 27 verschiedene Sprachen sind gesprochen. Deren Problem ist spezifisch, dass es gibt 7000 offene Stellen bei lokalen Unternehmen. Aber die haben eine sehr berühmte, der kam aus Bosnien. Er steht vorne auf einem Flyer mit der Aufschrift von Bau bis zur Fertigung, von Transport bis zum Gastgewerbe. Bowling Green hat den richtigen Job für Sie. Sein Gesicht ist da, so lächelndes Gesicht, und er steht vor einem Sattelzug. Sein Name ist Tahir Taz Zugich. Taz kam im Jahr 2000 in Bowling Green an, wenige Jahre nachdem Tausende von Männern in Bosnien entkommen waren. In ein Jahrzehnt lang hatte er gearbeitet an Fließband, er fuhr dann einen Lastwagen und dann kaufte dann seinen eigenen Lastwagen. Und jetzt am Rand von Bowling Green befindet sich das Taz Business Center am Taz Court. Ein digitales Schild blickt vorne, God bless America. Und Taz Trucking war eines der ersten Transportunternehmen der Stadt. Und jetzt sind es mehr als 60 und viele sind im Besitz von anderen Bosnier. Heute lebt dieses Mann in einem 13.000 Quadratmeter großen Herrenhaus im französischen Stil mit einem Kino. Er hat auch selber gesagt, wenn Sie einen Schneeball einen Hügel herunterfahren, rollt er und wird größer. Das ist die Chance für Geflüchtete in Bowling Green. Das ist irre, ja? Also das ist Bowling Green. Und dann in Clarkson, Georgia, 53% von den Einwohnern sind im Ausland geboren. Es heißt die Ellis Island of the South. Ellis Island ist dieser Teil in New York City, wo Statue of Liberty ist und wo alle vorbeigehen mussten, um anzumelden, als sie angekommen sind. Es gibt 140 verschiedene Stiftungen, die da arbeiten, um Englisch beizubringen oder Hilfe für Kinder, Schwangerschaftsbegleitung. Und die Politiker haben gelernt, dass die sollten immer Übersetzer mitbringen, wenn die kandidieren. Es gibt einer, der aus Afghanistan mit 8 Jahren gekommen ist, und er sagte, in einen neuen zu investieren, ist eine geringere Investition. Morgen sind diese Personen und ihre Kinder der Talentpool, der die Gemeinschaft weiterbringt. Und das ist ein Thema, das wir hier auch in Deutschland haben. Wir haben nicht genug Menschen zu arbeiten. Und das ist genau, was in den USA passiert. Einige Städte merken schon, dass solche Menschen sind unglaublich gute Mitarbeiter und bringen die gerne dahin.
Noch ein Beispiel von einer Krise, dass man dann wendet in eine positive, produktive Situation. Und das ist die Klimakrise und die extremen Wetter, das wir hatten in den USA. Das ist auf jeden Fall eine von der größten Geschichte von 2021. Von den Feuer in Kalifornien bis der Orkan an die Ostküste und neulich diese Tornados in Kentucky und andere Midwestern-Bundesländer. Und ich habe neulich eine Geschichte gelesen über Mayfield, Kentucky. Das ist diese Stadt, das so doll getroffen war. Wenn man sieht die Bilder, es gibt kaum Häuser mehr, die stehen. Gab es die Geschichte von einem Mann, der heißt Jim Finch. Und er wohnt fast 2 Stunden nördlich in Tennessee. Und er hat dann im Fernsehen gesehen, die Bilder von dieses Kleinstadt in Kentucky, wo alles zerstört war. Und wie die Leute haben alles verloren und dachte, was kann ich tun? Und ist dann zu seinem Bruder gefahren und hat seinen Grill geholt und hat das Fleisch von seinem Tiefkühlschrank rausgeholt und was er finden könnte und hat was gekauft und hat das alles dann in seinen kleinen Bus getan und ist dann runtergefahren 2 Stunden zu dieser Kleinstadt in Kentucky und hat dann da einen Platz gefunden in ein ehemaliges, es war eine Tankstelle, das nicht mehr da war, in der Parking Lot, und hat angefangen zu grillen und hat Leute Bescheid gesagt, dass sie vorbeigegangen sind. Hey, komm zurück, ich habe was zu essen für euch. Und langsam geht dieser Geruch um der Stadt herum. Hey, wenn du hungrig bist, da, es gibt einen Typ da mit seinem Grill und das ist offen für alle, ist kostenlos. Und die Leute sind wirklich gekommen und waren total dankbar, weil die hatten wirklich, die haben gar nichts mehr. Also es gibt auch keinen Einkaufsladen, es gibt nichts. Und dass dieser Mann dann hat es einfach selber gedacht, hey, diese Leute brauchen so viel, was kann ich tun? Und dann hat einfach genommen, was er hatte und ist da runtergefahren. In diesem Sinne ist es diese Community Spirit und das ist diese, wenn alle tun, was die können, dass jede Person kann ein can make a difference. Also dann ist Jim Finch ein gutes Beispiel davon.
Ja, das ist das Tolle an Amerikanern. Die meisten, fast alle, sind so hilfsbereit. Aus diesen Tragödien und Desastern, man sieht, wie die aufstehen und zusammenkommen und anderen helfen.
Also Wendy, wir Amerikaner, wir sind immer optimistisch, oder?
Ja, wir sind immer optimistisch und fröhlich, besonders während Weihnachten. Aber wusstest du, dass es gibt 2 Orte in den USA, die 12 Monate im Jahr Weihnachten feiern?
Ich will dahin. Wo ist es?
Es gibt eins, das heißt Santa Claus, Indiana. Das ist America's Christmas Hometown.
So und heißt es das? Santa Claus?
Ja. Alle Geschäfte haben so Namen, so wie Santa's Toys oder Santa's Candy Castle. Gibt es auch ein Santa Claus Museum, ein Village. Und die Straßen haben alle Namen, so wie Silver Bell Circle, Mistletoe Drive, Donder Lane. So alle, natürlich alle die Rentiere haben eine Straße. Und es gibt Statuen von St. Nick. Du kannst da 12 Monate im Jahr, lebst du in Christmas, Weihnachtenstimmung. Es gibt einen zweiten Ort, das noch größer ist, in Michigan. Es ist Frankenmuth, Michigan. Haben die wahrscheinlich irgendwann später dann entschieden, das Dorf zu umwandeln in Weihnachten. Die andere, Santa Claus von Indiana, das ist wirklich entstanden als ein Santa Claus-Dorf. Aber Frankenmuth hat sich in die Richtung irgendwie entwickelt. Und das ist, wo die allergrößte, weltgrößte Christmas Store gibt. Es gibt 158 Lichterketten, beschmückte Bäume entlang die Hauptstraße. Und das ist auch, wo die Fernsehfilm A Christmas Movie Christmas war gedreht.
A Christmas Movie ist so ein Klassiker. Ja. Meine Kinder haben das noch nicht gesehen. Ich bin eine schlechte Mutter. Also das müssen die sehen. Das ist so ein super Film.
Ja, so du kannst das jederzeit dann sehen. Das vermisse ich ein bisschen hier, dass wir nicht so viele Weihnachtslichter haben überall.
Obwohl hier in Deutschland gibt es ne, so Weihnachtsmärkte, was die sind in den letzten paar Jahren, ich habe das Gefühl, bekannter und beliebter geworden in den USA, wo manche Städte, ich weiß es, bevor wir zurückkamen aus Washington, haben die eine kleine Weihnachtsmarkt, also was ziemlich kommerziell, aber trotzdem kleine Stände und es fehlt der Glühwein da, weil man darf keinen Alkohol auf die Straße trinken. Aber mindestens ein bisschen in diese Richtung oder in Chicago, ich weiß es, die haben eine große, also ich denke immer an Deutschland als auch eine schöne Weihnachtsort. Also ich finde das immer nur ein bisschen schade, dass ich finde, dass wenn ich Besuch habe in der Weihnachtszeit, dass meine amerikanischen Freunde und Familie sind so begeistert von den Weihnachtsmärkten, die können jeden Tag dahin. Wobei meine deutschen Freunde sagen, echt, bist du wirklich so ein Weihnachtsmarkt? Echt, nee, aber ich mag keinen Glühwein und es ist kalt und es ist so kitschy und also vielleicht ist es einfach so, wir Amerikaner, wir lieben diese Kitsch. Und
ich liebe die Weihnachtsmärkte und ich kann nie genug davon bekommen. Ich liebe Glühwein und immer mit Schuss, Amaretto-Schuss.
Mich auch, ich auch.
Also man sieht schon hier ab und zu in Deutschland diese bunte Häuser und mein Herz blüht auf, wenn ich das sehe. Und vielleicht, wenn ich das 12 Monate im Jahr sehen würde, die würden nicht so besonders sein. Aber
ja, dann wäre das zu viel. Aber ich habe vergessen, Wendy, es gibt auch einen Ort hier in Deutschland, wo man solche amerikanische Deko sehen kann, wenn man das mag. Und das ist, mein Mann kommt aus Wiesbaden und die haben eine amerikanische Housing für die Soldaten, die da wohnen und arbeiten. Und als Familie, also die würden immer so durch diese American Housing fahren, weil die haben immer gesagt, dass die amerikanischen Häuser, die haben so viele Lichter und tolle Deko. Es gibt einen Weihnachtsmann in diesem Garten und Rentier in diesem Garten und ein Baby Jesus in diesem Garten. Und die waren immer so begeistert von die ganze Deko bei den amerikanischen Häusern. Und insofern, es gibt ein paar Orte hier in Deutschland, wo man das die American Style genießen kann.
Lässt wir die Eindruck hinterlassen, dass in den USA es geht alles um Materialismus rund um Weihnachten. Es gibt schon davon, ja, aber nicht alles. Zum Beispiel, als ich groß geworden war bei unserer Kirche, waren wir immer am Heiligen Abend da und wir haben die Weihnachtsgeschichte als Schauspiel-Event gehabt in draußen. Ich komme aus Rochester, New York. So, es gab immer Schnee. Es war immer weit unter Null. Zum Beispiel, die Engel stand oben auf diesen riesen gotischen Kirche. So, das war ganz hoch. Keine Ahnung, wie sie so weit oben gegangen ist. Das Baby war ein echtes Baby. Es gab echten Kühe und Schafe. Das war das Highlight. Und wir standen alle rum, egal ob es geschneit hat oder geregnet hat. Alle, die Kirchenmitglieder standen draußen, haben alle gesungen, alle die Lieder. Und ich glaube, haben mein Leben nichts anderes, das so einfühlsam und so unglaublich schön war wie das.
In diesem Sinne, wir wünschen allen eine wunderschöne Weihnachten, schönen Feiertage und wir rutschen dann im neuen Jahr und würden das nächste Woche freinehmen und dann wieder im neuen Jahr, wie normal, jeden Mittwoch für unsere Zuhörer da sein.
Vielen Dank nochmal für das Zuhören. Wenn du Anregungen oder Kommentare hast oder einfach gute Wünsche verbreiten willst, benutze bitte unsere Facebook-Seite, Twitter-Konto oder schick uns eine Mail americaübersetzt@gmail.com. Wir freuen uns auf alle deine Ideen. Wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben, deine Freunde erzählen und unbedingt nächstes Jahr im Januar wieder zuhören. Unsere Musik ist von der talentierten Reha Omaya. Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jennifer Bourguignon. Frohe Weihnachten!
Merry Christmas!
Bis Januar!